Heute mit Daniel Mallert, Vice President bei 4Music.
Vor allen Dingen, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, wenn man so einen Job macht, dann muss man den wirklich leidenschaftlich machen, sonst lässt es besser bleiben. Deswegen, wo ich eben herkam mit Marian und Michael, wenn du das nicht ernst meinst, was du hier tust, dann kannst du das niemandem übermitteln. Und jeder Einzelne, der hier sitzt, muss es leidenschaftlich machen. So. Und wenn ich das nicht gerne mache, wie sollte es sich auf irgendwen übertragen?
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Unser Podcast-Werbepartner König und Meier wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und was für eine Geschichte, die 1949 in Wertheim am Main begann, als Karl König und Erich Meier begannen, Notenpulte und Messwerkzeuge dort herzustellen. Das Unternehmen ist immer noch familiengeführt und im gleichen Ort in Baden-Württemberg ansässig. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, ein echter Weltmarktführer, wenn es um hochwertiges Zubehör für Instrumenten, Beschallung oder Studiotechnik geht. Und darauf gibt es noch 5 Jahre Produktgarantie und einen 10-jährigen Ersatzteilservice. Wir sind ja auch überzeugte Nutzer dieser Produkte. Schaut euch das gern mal an. Und jetzt geht's auf ins Interview. Ich freue mich, heute Daniel Mallert im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Daniel ist Vice President von 4Music. Das Label wurde ja ursprünglich von den Fantastischen Vier gegründet. Mittlerweile gehört es aber schon seit vielen Jahren zu Sony Music. Daniel arbeitet seit vielen Jahren in der Musikbranche, war früher bei der EMI, bei Kick Management. Ich freue mich, dass er heute da ist. Moin, Daniel.
Hallo Alexander, freut mich hier zu sein.
Ich bin schon sehr gespannt, was du berichten wirst. Du hast einen illustren Lebenslauf, wie ich fand. Aber wie ging es los bei dir mit der Musik? Also so klassisch selber machen und dann mit dem Bulli durch die Gegend fahren und touren?
Tatsächlich schon. Also ganz ursprünglich ging es bei mir los mit Musik am Schlagzeug. Ich habe mit 11, 12 angefangen Schlagzeug zu spielen und habe das sehr leidenschaftlich betrieben, zur großen Freude meiner Familie und meinen Nachbarn. Und habe das immer weitergemacht und mit 15 so in den ersten Bands angefangen und habe dann eigentlich meine komplette freie Zeit und auch viel Schulzeit in dieses Projekt Schlagzeugspielen gesteckt. Ja. Und und wie das so war, so Schülerbandmäßig und alles halt super unprofessionell, aber sehr motiviert, habe ich das gemacht bis 2021, so Alter 2021. Und dann hat sich das so ein bisschen zerschlagen, weil dann die anderen entweder versucht haben, es professioneller zu machen oder halt einfach Berufslaufbahnen eingeschlagen sind haben und dann irgendwie studieren sind in irgendwelche Städte, die nicht unsere Heimatstadt waren, Trier an der Mosel, wo halt sonst sehr wenig los war und man sich dementsprechend irgendwie über so Sachen versucht hat, die Zeit zu vertreiben und gute Sachen zu machen. Und genau, und dann saß ich da und habe mir überlegt, was ich denn eigentlich mit meinem Leben und einer möglichen Karriere anfangen soll. Und es hat noch ein bisschen gedauert, bis sich das konkretisiert hat. Genau.
Ja, okay. Bist du denn auch dann mit Bands unterwegs gewesen?
Tatsächlich nicht mit meiner eigenen, also nur so ganz, ganz wenig, mal bis Köln vielleicht oder oder es gab damals so, das ist halt, klingt wie aus einer anderen Zeit so, aber ist noch eine andere Zeit. Gab so Schülerbandfestivals oder so. Eigentlich ganz geil, in so Jugendclubs oder so Konzertvenues. Einfach war einmal im Monat oder alle paar Monate am Wochenende haben einfach alle, die konnten, da gespielt und haben 4 Bands gespielt. Die haben alle 100 Leute mitgebracht oder 50 oder 25 und so war schon mal ein Publikum da und dann haben einfach alle da einen guten Abend gehabt und sich gegenseitig irgendwie ausgelacht oder bejubelt oder aufgezogen oder so. Ja. Aber es gab halt so eine Kultur von jungen Menschen, die Bock hatten und Motivation hatten, irgendwelche Sets zu proben, mehr oder weniger, und die auf eine Bühne zu bringen und das irgendwie den Leuten zu zeigen. Und das war dann so ein Lebensinhalt zu dem Zeitpunkt.
Ja. Okay, cool. Ja.
Rumgefahren bin ich tatsächlich mit der Band meines Bruders. So, ja. Der ist älter und der hatte ein Projekt, was damals unüblicherweise einen Major-Plattenvertrag bekommen hat, aus Trier raus, was sehr ungewöhnlich war.
Welche Band war das?
Unbekannterweise, die Band hieß 7 Inch. Und das war aber damals lustigerweise bei dem Label Epic gesigned, aber das ist wirklich halt ganz, ganz lange her, weil Epic ist jetzt hier, das Label ist 50 Meter von mir entfernt im Moment.
So schließt sich
der Flur
Kreis.
Runter.
Ja.
Wirklich 50 Meter im Wortsinn. Und genau, und da habe ich so, mit denen war ich viel unterwegs, die haben halt im ganzen Land gespielt und da ist mir zum ersten Mal begegnet, auch im Vorfeld von deren Deal, dass es da Berufe gibt, die sich mit Musik auseinandersetzen. Auf die Idee wäre ich alleine hinter meinem Schlagzeug irgendwie nie gekommen.
Ja.
Es kamen so Verlagsmenschen und Labelmenschen und irgendwie dachte ich, ja, interessant, da geht so eine Welt auf. Das könnte es doch sein, weil ich mir schon klar war, mich beschäftigt nichts so leidenschaftlich wie Musik. Und für mich war es aber das Musikmachen auch immer so ein, mehr so ein Freundesding. So,
ja.
Eher Leute treffen sich, um im Zweifel auch ein Bier zu trinken und irgendwie eine gute Zeit zu haben und man macht dabei Musik. So, das war eher die Herleitung und weniger professioneller Ansatz. Ich dachte irgendwie, ich muss da eine Karriere draus machen oder so.
Okay. Die Karriere hast du dann aber tatsächlich relativ bald gestartet, deine berufliche Karriere. Und du bist zu Kick Management gegangen, eine Firma, ein Unternehmen oder eine Agentur, im Großen und Ganzen für Künstlermanagement, PR, gegründet, ich glaube 1979 von Alexander und Götz Elbertshagen und ja auch so in Deutschland, glaube ich, sehr bekannt, weil sie sehr illustre TV-Persönlichkeiten, mittlerweile, glaube ich, Influencer, Influencerin, Künstler, Künstlerin, so eine ganze Bandbreite vertreten haben.
Ja, also bis dahin, es liest sich im Nachhinein irgendwie schlüssig zwischen dieser Situation in Trier und meinem Job dann bei Kick Management ist viel Zeit ins Land gegangen und Orientierung und ich hatte irgendwann den Entschluss gefasst, ich möchte gerne auf der Business-Seite sein und mich von der Seite aus mit Musik beschäftigen und es war aber schwer, einen Zugang zu finden in der Zeit vor Popakademie und so. Es gab jetzt nicht den normalen Weg. Es gab die klassischen Quereinsteiger. Und ansonsten gab es nicht so richtig einen klaren Weg da rein. Und deswegen bin ich dann von Trier nach Köln, habe dann Praktika nach Praktika gemacht und gejobbt und alles Mögliche. Hauptsache, es hat irgendwie mit Musik zu tun und sei es Plakate aufhängen irgendwo für irgendwelche Chöre oder so. Hauptsache, irgendwie einen Anschluss halten.
Ja.
Und das letzte Praktikum, was ich dann gemacht habe, weil ich dachte, jetzt reicht es auch irgendwann mal, war dann tatsächlich bei Kick Management und habe dort dann, das war ein Jahrespraktikum tatsächlich.
Okay.
Und habe dann aber gedacht, okay, das macht mir schon Bock hier mit diesem Management-Thema, voll reingehauen und dann irgendwann gesagt, Leute, das fühlt sich nicht nach einem Praktikum an. Entweder stellt mich jetzt ein oder ich muss gehen und dann gehe ich doch studieren oder suche mir irgendwas anderes. Und dann habe ich da halt angefangen zu arbeiten und bin dann auch lange da geblieben.
Ja. Hast du dann auch eine Ausbildung gemacht?
Ich habe zwischendurch eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, auch das mutwillig irgendwie so, dass es mit Musik oder Entertainment im weitesten Sinne zusammenhängen konnte oder so erzählt werden konnte, dass es irgendwie eine stringente Story ergibt. Das war bei einem Veranstaltungstechnikverleih. So. Und das klingt im weitesten Sinne nach einer Nähe zu Musik. Es ging da aber in erster Linie um so Traversen und Messebautechnik und so, aber es ließ sich trotzdem irgendwie schlüssig erklären oder erzählen. Deswegen habe ich das gemacht und es war auch tatsächlich eine interessante Zeit und eine gute Zeit mit einem sehr guten Chef, der da diese kleine Firma aufgebaut hat und mir auch ein paar inspirierende Dinge mit auf den Weg gegeben hat tatsächlich. Von daher war das jetzt überhaupt keine verlorene Zeit, auch wenn ich das mal gestartet hatte eigentlich, um meine Eltern so ein bisschen zu beruhigen, dass der Junge jetzt auch wenigstens irgendwas mal auf dem Zettel hat. Genau, und dann hat das aber jetzt auch noch nicht gereicht, damals mit den Praktika, die ich hatte und dann mit einer kaufmännischen Ausbildung, dann damit einfach einen Job zu bekommen. Von daher bin ich wieder in die Praktikumsrunde gegangen und so bin ich dann bei Kick gelandet und habe da angefangen zu arbeiten. Tatsächlich eine Holding damals schon gewesen von den beiden Brüdern und ich habe in der Firma oder in dem Zweig von Götz Elbertshagen gearbeitet, der sich tatsächlich hauptsächlich um Musik und nebensächlich um TV und Comedy und sonst was gekümmert hat. Und sein Bruder Alexander hat damals schon in erster Linie TV-Persönlichkeiten betreut. Und da ging es mit Barbara Schöneberger und solchen Leuten. Ja. Und bei Götz war noch die Musik ein bisschen im Fokus. Und genau, und das lappte so über noch aus einer anderen Welt sozusagen, weil Götz ganz lange Manager von Marius Müller-Westernhagen war. Und da habe ich dann so die letzten Jahre quasi noch mitbekommen, als mein Einstieg dann in die professionelle Branche war, dann noch ein bisschen alte Weltluft schnuppern. So, aber war zumindest wirklich eine für mich eine sehr, sehr gute Schule und hat mir auch einige gute Sachen mit auf den Weg gegeben, muss ich sagen.
Ja, und auch wirklich dann bekannte Persönlichkeiten dann ja auch betreut oder getroffen. Finde ich ganz interessant, wie du das auch dann beschreibst. Das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir so gewesen, wie sich das anfühlt, wenn im Gefühl, ja, die Firma ist kommt irgendwie 1979 gegründet, zum Teil dann auch gestandene Persönlichkeiten. Dann kommt so ein junger Typ rein, also da prallen ja dann wirklich so alt und neu komplett aufeinander dann zum Teil, ne?
Ja, Götz hatte sich zu dem Zeitpunkt, als ich da angefangen hatte, schon so ein bisschen, also wird es vermutlich nicht hören, aber würde ihm auch, wenn er es hört, nicht zu nahe treten, wenn ich sage, dass er sich zu dem Zeitpunkt schon mal so ein bisschen in so eine Privatierphase zurückgezogen hatte. Und das Team war eigentlich relativ jung insgesamt und hatte so relativ freie Hand auch, Themen auszuprobieren. Und deswegen hat sich das jetzt gar nicht nach so einem alten Flaggschiff irgendwie oder so, ne, so einem Öltanker angefühlt, sondern wir konnten eigentlich relativ frei agieren. Das führte dann allerdings nicht zum ganz großen Erfolg. Dann wurde die Firma einmal quasi abgewickelt, neu aufgebaut und ich bin übrig geblieben. Und dann war Götz wieder da und wir haben dann zusammen Sachen gemacht. Und er und sein Bruder hatten halt die geniale Idee, wenn ich das richtig im Kopf habe und auch da, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, dass sie zu diesem 79er-Zeitpunkt etwa angefangen haben, Promotion zu machen und sich mit Verlagsrechten entlohnen zu lassen.
Ja, okay.
Und sie haben halt wirklich sehr, sehr motiviert Promotion gemacht für Acts, die dann sehr, sehr groß wurden und hatten im Gegenzug Verlagsrechte. Und das war, glaube ich, eine sehr gute Idee von denen.
Klingt so.
Waren noch sehr, sehr große Acts dementsprechend vertreten und das die beiden da in die Lage versetzt, da jahrzehntelang erfolgreich Business zu machen und immer weiter aufzubauen.
Ja. Also. Ich recherchiere ja immer sehr viel und ich habe eine Sache gefunden über dich und Kickmanagement und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du erzählst. Denn es gab mal eine Pressemitteilung, wo gesagt wurde, dass du quasi gemeinsam mit Götz Elbertshagen das Traumpaar der Volksmusik betreust. Marianne und Michael.
Das können ja nur Marianne und Michael gewesen sein.
Genau. Und das fand ich ganz interessant. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da kann man darüber reden. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so total außergewöhnlich, wenn man sich das Portfolio anguckt. Aber dann habe ich durch einen noch größeren Zufall entdeckt, das war 2007, dass sie 2007 richtig Stress mit dem ZDF hatten. Ja, er nickt so und das fand ich echt ganz interessant. Vielleicht kannst du ja mal erzählen. Ich weiß nicht, ob du da nachher noch was zu erzählen kannst, aber ich fand das einfach so kurios. Dieses Traumpaar der Volksmusik ist natürlich im ZDF quasi ein- und ausgegangen. Hatte super Hitparade der Volksmusik und die lustigen Musikanten zwei Sendungen und das ZDF hat 2007 nämlich bekannt gegeben, dass die Verträge nicht mehr verlängert würden. Die Begründung durch den damaligen ZDF-Sprecher Walter Kehr. Es gäbe kein gesetzlich verbrieftes Recht auf Beatles oder Volksmusik. War voll gut. Und darauf hat sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Volksmusik und Schlager ein Rechtsgutachten eingeholt oder drohte damit, glaube ich, um gegen die vermeintliche Diskriminierung vorzugehen. Und dann haben sie 2008 irgendwie wieder weiter moderiert. Warst du damit beteiligt?
An dem Vorgang war ich tatsächlich nicht beteiligt. Was ich aber nicht verleugnen kann oder will, ist, dass ich die beiden betreut habe eine Zeit lang. Jetzt tatsächlich nicht wirklich in der strategischen Beratung in irgendeiner Form, aber eher so in einer tatsächlich persönlichen Betreuung, wie Management es ja auch macht, irgendwie überall dabei sein und gucken, dass alles läuft und im Zweifel auch mal eine Diskussion mit irgendeiner anderen einem anderen Gewerk vor Ort führen. So, das habe ich schon gemacht. Und das ist auch eigentlich eine Sache, die ich dort gelernt habe bei Kick, wo ich mich mit vielen unterschiedlichen Sachen auseinandergesetzt habe, die fast alle nicht mein Geschmack waren. Dass die quasi professionelle Zusammenarbeit mit Leuten, die in Kunst in welcher Form auch immer machen, so mit einer wirklich sehr großen Toleranzschwelle für den Begriff Kunst, aber ganz wenig Toleranz für wenig Ambition, wenig Ehrgeiz, wenig Fleiß, wenig Professionalität, wenig Drive, wenig Engagement. Das ist so ein bisschen zu meinem, oder damals zumindest war das so mein Verständnis, und das hat sich so teilweise immer noch vorhanden. Ich kann mich schon mit sehr vielen Sachen auseinandersetzen. Vermutlich bin ich deswegen auch im weitesten Sinne bei einer Major Company gelandet. Solange die Leute es wirklich richtig ernst meinen und bereit sind, Vollgas zu geben. Wenn jemand wirklich alles reinhaut, dann habe ich auch kein schlechtes Gefühl dabei, solange es jetzt, sage ich mal, gesellschaftspolitisch in Ordnung ist und politisch auf der richtigen, also für mich vertretbar und so weiter, also unabhängig von solchen Fragen. Aber Stilfragen sozusagen, finde ich, sind erstmal sekundär, solange jemand wirklich einen Unterschied machen will und mit der richtigen Motivation am Start ist und irgendwie wirklich Bock hat, was, also irgendwie einen Fußabdruck zu hinterlassen, in welcher Form auch immer. Da habe ich erstmal Respekt und höre mir das an und gucke mir die Leute an und denke so, okay, das ist okay. So, damit kann man erstmal arbeiten. So, ich bin so ein Oldschool-Spruch aus der Zeit ist noch, man kann den Hund nicht zum Jagen tragen.
Ja, genau. Ja, guter
weißt
Punkt,
du? Also man muss schon, also ich kann jetzt einen Künstler auch heute nicht überreden, motiviert an den Start zu gehen. Wenn jemand jeden Morgen geweckt werden muss, dann hat er einfach vielleicht doch irgendwie, muss er vielleicht sein eigenes Projekt irgendwie machen. Dann ist es aber das Falsche für ein professionelles Umfeld wie uns.
Ja.
So. Und das habe ich damals eigentlich schon gelernt. Wenn Leute am Start sind, wie gesagt, und richtig Bock haben, was zu reißen, dann ist es mir eigentlich erstmal egal gewesen, ob das jetzt Comedy ist oder Fernsehmoderation oder Volksmusik oder was auch immer. Und die beiden zum Beispiel, wirklich die am härtesten arbeitenden Leute, die man sich vorstellen kann damals, die sind dann nach diesen Shows noch ins Auto gestiegen, selbst gefahren, irgendwo ans andere Ende von Deutschland, haben da irgend so eine Volksmusik-Tour moderiert, am nächsten Tag weiter und so. Also härter kann man nicht arbeiten als so Leute, ne? Und deswegen fand ich es immer schon irgendwie so ein bisschen fragwürdig, dann so als cooler Indie-Typ oder was auch immer irgendwie an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, ja, was ist denn für ein Scheiß? So, und denkst so, ey, wenn du ahnen würdest, was die da reinlegen, so, wie viel Engagement die haben für das, was sie da tun, so. Also ich für meinen Teil habe dann Respekt einfach und denk so, okay, cool, das hat schon seine Berechtigung.
Ja. Mit wem hattest du noch zu tun in der Zeit?
Intensiv hatte ich mit zwei Comedy-Kollegen zu tun. Mundstuhl hießen die.
Ja, ja.
Aus Frankfurt würde man vermutlich sagen, aber eher aus Hessen. Mit denen war ich wirklich sehr viel unterwegs. Okay. Sehr lustige Kollegen, muss man sagen. Also wirklich sehr viel gelacht zu der
also
Zeit.
Also nicht nur auf der Bühne.
Ja, wirklich nicht nur auf der Bühne. Mit denen habe ich wirklich alles Mögliche irgendwie gemacht. Und die haben dann halt auch Platten rausgebracht. Das war so einer der Kontaktpunkte für mich quasi zur Major-Welt. Sich zu überlegen, damals gab es relativ erfolgreich Comedy auf CD und DVD vor allem. Und so Leute wie Mario Barth haben damals halt alles abgerissen, muss man sagen. Und ich war mit Lars und Ande fleißig unterwegs durchs Land und habe alles Mögliche versucht an den Start zu bringen, von Fernsehshows, diese ganzen TV-Total-Sachen, die es damals gab, von VOG, WM bis was weiß ich, also alles Mögliche. Genau, war da schon viel irgendwie in den TV-Sachen auch unterwegs mit Brainpool und so, was mir dann später auch geholfen hat im
Musik-Kontext,
weil dort die Redaktionen natürlich sich auch überschneiden. So.
Ja.
Und dann fand ich auch diese Vielseitigkeit, ohne jetzt eine Geschmacksgrenze zu haben, auch von den Stilen, mit denen man zu tun hat, von den Persönlichkeiten, die man vertritt, so ein wirklich umfassendes Bild über eine deutsche Entertainment-Industrie im weitesten Sinne zu bekommen.
Ja.
So, also viel Verständnis für Fernsehen, Radio. Radio war auch ein großes Thema dort. Es gab eine eigene Promotion Company. Deswegen hatte ich tiefen Einblick quasi in Radio, in Fernsehen, in Musik, in Verlag, in Live. Also Abrechnungen von Tourneen gemacht und Radiopromotion organisiert. Also alles Mögliche. So von daher hat mir das ein ganz gutes Rüstzeug gegeben, um danach auf einer auf der Plattenfirmenseite halt irgendwann weiterzumachen.
Genau, du bist dann zu EMI gegangen. Wahrscheinlich, weil du dann einfach noch mehr nur Musik machen wolltest, oder?
Genau, es hat mich dann irgendwann doch gejuckt, so, und hatte dann auch, hab dann ein Thema vertreten, was damals wir gemanagt haben, sozusagen, und die EMI unter Vertrag genommen hat. Eine damals ganz, ganz junge Künstlerin aus Berlin, Valentine. Die war halt ganz jung und übermäßig talentiert, muss man sagen, und hat direkt einen ziemlich großen Deal damals gehabt. Und da bin ich als Manager quasi an ihrer Seite gewesen. Ja. Und genau, und hatte da dann viel Kontakt mit der EMI. Mundstuhl war dann mittlerweile auch bei der EMI gesigned.
Okay. Ja.
Und irgendwann gab es dann dort so ein paar Verknüpfungen und dann habe ich irgendwann die Seite gewechselt.
Okay. Da bist du dann auch ein paar Jahre geblieben, ich glaube 4 Jahre. Du bist dann, was hast du gemacht, Produktmanagement?
Genau, ich habe als Produktmanager angefangen, mit ordentlicher Hybris, sage ich mal, ins Spiel gestartet. Und auf der Managementseite, gerade wenn man so ein bisschen zu einer oldschooligen Attitüde ankam, war halt so, ja, man muss der Plattenfirma einfach nonstop in den Arsch treten, so, weil die arbeiten sonst nicht und so. Ne? Man muss halt immer irgendwie anschieben und denen auf den Sack gehen und so, sonst wird das alles nichts. Und dann saß ich da und dachte so, ja, so, jetzt, was geht denn hier? So, und keine Ahnung, wie geht denn das eigentlich? So, und dachte halt von der, quasi von der administrativen oder ne, logistischen, organisatorischen Seite auf der Label-Seite sozusagen einfach gar keinen Schnall und musste mich dann mit erfahreneren Leuten an meiner Seite da relativ schnell reinbohren und hab das dann aber auch sehr, sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Und bin dann dort halt geblieben, genau, wurde da vom Produktmanager zum Senior-Produktmanager und hab mich mit interessanten Sachen beschäftigt, ganz viel kleinere Themen, die in Deutschland gesigned waren, eben wegen dem Management-Background auch und ne, so einem Verständnis für die Bedürfnisse auch so, weil ich jetzt auch gefühlt von dem, wo die jetzt herkamen, irgendwelche jungen Bands von der Popakademie oder so, da war ich jetzt in meinem Verständnis halt nicht Lichtjahre von entfernt mit dem, was ich damals gemacht hatte. So, ne? Und nur, dass die halt jetzt ein professionelleres Umfeld und mehr Ambition hatten, so, und konnte mich da aber auch ganz gut reinversetzen. Genau, und dann kamen so die ersten Jahrgänge quasi von der Popakademie, wussten alles sehr gut und genau, und ich saß da auf der anderen Seite und hatte mir halt irgendwie so meine, das so weit erarbeitet, dass ich irgendwie mich sicher gefühlt habe und da sehr intensiv mit Managements und Künstlern und Co. irgendwie gearbeitet habe und versuchte, das so gut wie möglich zu machen. Auf der damals gab es dort keine Trennung International Domestic, wie das ja heute öfter mal ist oder hier bei uns im Haus, auch keine Rolle spielt. Aber wir haben damals halt sowohl Domestic-Themen, also in Deutschland gesignte Themen gearbeitet, als auch international gesignte Themen. Ja. So, von daher war das eine bunte Mischung und es hat auch Bock gemacht.
Ja, cool. Und 2013 gab es dann ja den großen Umbruch. Nicht nur bei dir, sondern auch bei der EMI vor allen Dingen und wahrscheinlich deshalb auch bei dir. Du bist dann zu 4Music gegangen, also zu Sony.
Das ist korrekt. Das war ja damals quasi eine Übernahme. EMI war schon irgendwie einige Zeit im Besitz einer, wie sagt man, Heuschrecke und wurde schön gespart. Die Braut wurde parat gemacht und geschminkt und verschnürt und dann verkauft und dann zerschlagen, weil es dann doch zu groß gewesen wäre für einen Käufer nur. Also ging der große Teil an Universal, der kleinere Teil an Warner. Nur das gallische Dorf Frankreich, glaube ich, hat sich renitent gezeigt. Die konnten irgendwie anders weitermachen, aber weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall in Deutschland ging quasi der Großteil des Repertoires zu zu Universal ein paar große Acts international, so Coldplay, David Guetta, Kylie Minogue ging irgendwie an Warner. Parlophone war das, glaube ich, Parlophone Label Group. Und genau, und so war in Köln quasi nichts mehr zu tun. Ich habe da am Ende noch zugesperrt mit. Ich war als einer der Letzten noch dort und ja. Hatte nicht so richtig ein Angebot bekommen und habe mich auch gewundert, weil ich eigentlich vorher schon Absprachen getroffen hatte. Die traten dann aber so nie ein. Und hatte dann aber zu guter Letzt die verschiedenen Optionen. Und unter anderem kam dann 4Music noch ins Spiel als Option, die mich eingeladen haben, auch noch nach Berlin zu kommen und ihr Office kennenzulernen und ihre Leute. Und das war so eh mein heimlicher Favorit immer schon in Trier. So, also ja, wir haben Demos vom Kumpel von mir noch nach Stuttgart zu 4Music geschickt, irgendwie in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen und haben die nie bekommen. Aber die hatte ich schon sehr auf dem Zettel als eigentlich meine Lieblingsadresse, wenn es um deutsches Label geht. Und dann waren die motiviert und dachte ich so, okay, das ist wohl ein Zeichen. Dann probiere ich das jetzt aus und gehe halt nicht zu Universal zum Beispiel.
Okay. Und da hast du auch erstmal angefangen mit Produktmanagement.
Genau, da bin ich dann quasi, es war dann ein fließender Übergang. Ist ja lang genug her, ist ja allen egal. Ich habe dann von Köln aus quasi die erste Sache schon gestartet für eine Band, die dort unter Vertrag war. Das war Jupiter Jones.
Ja gut, die kommen ja auch, die haben ja auch Beziehungen.
Genau, und Trier, das oder? Studio von Wolfgang Stach war halt, was weiß ich, 300 Meter von dem EMI-Office entfernt. Und dort hatte sich die Band quasi hat sich niedergelassen dort und hat mit Wolfgang die Platte gemacht, hatten vorher die Platte mit Still und so weiter im großen Hit auch mit Wolfgang gemacht dort und so bin ich eigentlich die meiste Zeit dort gewesen, habe mit denen schon Pläne geschmiedet und habe die so undercover nach Berlin geschickt, so würden wir es machen und so und deswegen war es ein fließender Übergang und dann bin ich direkt quasi umgezogen und habe den Schreibtisch gewechselt, habe dann aber eigentlich direkt weitergemacht. Genau. Bin dann als Senior PM, wie wir sagen, irgendwie dorthin und war dann in einer, muss man echt sagen, von Köln aus nach Berlin und von der EMI zu 4Music in diese Welt einen völlig anderen Film.
Ehrlich?
Ja, es war anders.
Was ganz war anders. Da anders?
Ich habe das ganze Umfeld als wahnsinnig wertschätzend kennengelernt. So, ich habe unheimlich viel, was ich dann erst gemerkt habe, dass ich es gar nicht gewohnt war, ganz viel positives Feedback und so, ey, voll geil, dass du da bist, super, wie du das machst, ey, voll geil, auf dich haben wir gewartet, so mäßig. Das glaube ich, das war jetzt nicht nur irgendwie so gelabert, sondern das haben die ja schon auch so gefühlt und das war halt voll gut, weil die letzten Monate oder vielleicht sogar eher Jahre oder so bei der EMI waren schon davon geprägt, dass eine Gruppe von Leuten versucht hat, was zu reißen. Es war aber bei immer kleiner werdenden Budgets irgendwie fast unmöglich zu sein. So, weil du siehst ja, dass nicht mehr viel geht und welcher Künstler signed dann dort. Ja. Und die da waren, konnten wir eigentlich nur noch mühsam mit geilen Kampagnen aufbauen oder vermarkten, weil auch auf der Marketingseite irgendwie die Budgets knapp wurden, weil halt, wie gesagt, das so, Cashflow-Parameter irgendwie gedreht worden sind, um das Ding halt so gut wie möglich zu monetarisieren und nicht um halt Künstler aufzubauen. Ja. Und deswegen war es eh so latent frustrierend. Waren ja ein paar Leute, die quasi sich da so durchgekämpft haben, wie Marc Mönster, mit dem hast du ja auch gesprochen, der ist dann relativ früh schon zu Universal. Daniel Starnke war A&R, der dann sein eigenes Business später aufgebaut hat und das super erfolgreich macht. Es war schon so eine Reihe von Leuten, die echt gekämpft haben. Chana Sisoglu, der auch mittlerweile oder schon lange selbstständig sein Ding macht. Es war schon auch eine Gruppe von Leuten, die irgendwie versucht hat, was zu reißen, aber es war unter den gegebenen Bedingungen halt nicht so einfach. Und dann war so dieses Mindset in Before Music, so da ging es halt auch gerade echt ab. Da hatte Casper seine erste Platte rausgebracht, hat Materia seine erste Platte rausgebracht. Da war diese Jupiter Jones Platte gerade draußen gewesen, so da ging es halt richtig ab. So und das war schon geil, irgendwie auch die Popmusik quasi oder die Rapmusik oder die einfach relevante Popmusik zu vermarkten, die man selbst auch feiert. Und ja, da halt so an den, ans Herz quasi ranzukommen von dem, was einen selbst auch begeistert und da irgendwie einen Beitrag zu leisten und sich einzubringen, hat sich dann schon nochmal anders angefühlt.
Aber das ist ganz interessant, was du da sagst, weil man eigentlich das Gefühl hat, also mir war das, natürlich kenne ich vor Music und ich kenne auch die Geschichte, aber das dann mal so als Zahl zu sehen, fand ich krass, weil im Grunde genommen wurde ja damals 1996 gegründet, also 28 Jahre alt. Hätte mich jemand gefragt, hätte ich das gar nicht so gesagt, dass das vor Music schon so eine Historie hat. Und aber was glaube ich so immer bei euch dann so, ja, sich durchzieht, ist eben, was du sagst, in welcher Form auch immer, schon irgendwie immer geschafft wurde, so diese populäre Popmusik da so am Zahn der Zeit irgendwie sich zu bewegen, oder? Egal, ob es dann so ein bisschen Hip-Hop, Indie, was auch immer ist, aber es ist schon sehr, ja, das, was gerade in ist oder was gerade populär ist zu sein.
Ja, das dafür treten wir halt jeden Tag an, so, ne? Also das ist tatsächlich so, weswegen ich das mache.
Ja.
Ich kam da hin und war offensichtlich jetzt nicht total Hip-Hop oder Rap sozialisiert, sondern ich kam da an und war halt mit 17 irgendwie mit wirklich brustlangen Haaren hinter einem Schlagzeug und habe Rage Against the Machine gecovert. So, da kam ich her.
Ja.
So.
Ja.
Und habe mich aber halt auch für ganz viel begeistert und saß in Trier und habe von, da was es damals halt so gab, von irgendwie so die Anfänge von Fantastischen Vier oder Freundeskreis oder Rödelheim Hartreim-Projekt oder Advanced Chemistry und so diese Sachen habe ich schon auch alle aufgesungen, Beastie Boys vor allem.
Ja.
Also ich konnte mich schon dafür begeistern, aber kam woanders her. So,
ja.
Und deswegen war dann bei Four auch erstmal, bei mir landete alles quasi, was nicht Straight Rap ist.
So. Ja.
Zum Glück haben wir dafür jetzt auch einen Experten, so mäßig.
Ja.
Und genau, und das war aber geil. So, und gerade mit den Jungs von Jupiter Jones, die ja dann auch noch aus der Eifel kommen,
ja,
also sehr nah an Trier,
genau,
beheimatet waren oder herkamen, konnte man sich auch quasi in Mundart beschimpfen und so. Das war schon auch lustig. War aber trotzdem da in Berlin und da war einfach, das ist einfach eine andere Umgebung gewesen. Die,
ja,
die Leute, mit denen wir zu tun hatten, waren anders. Die Künstler waren anders. Die Partys waren anders. Das war alles irgendwie die ganze Zeit Konzerte. So, also nonstop irgendwie einfach alles nochmal in einer ganz anderen Dichte und
ja,
Intensität, als ich das aus Köln gewohnt war. Von daher war das schon irgendwie, dachte man so, okay, hier geht's ab. Und hatte tatsächlich mir, weil ich vorher natürlich schon viel in Berlin war, beruflich so, aber so alle zwei Wochen oder so mal oder alle drei, ja, dachte ich so, ist schon super interessant, aber wer will denn hier wohnen? Ist ja viel zu groß, wie man das aus Köln kommt halt denkt. Und
ja,
dachte dann so, du haust auf jeden Fall nicht reflexartig ab, so, sondern du nimmst dir mindestens 2 Jahre. So,
okay,
war so mein,
ja,
hatte ich mir so überlegt. Und als ich darüber wieder nachgedacht habe, waren diese 2 Jahre längst um. So, also es war, ich bin echt so auf den fahrenden Zug gesprungen und ging einfach ab und hat Bock gemacht.
Ja. Jetzt bist du seit 11 Jahren eigentlich bei Form Music, ne?
Genau.
Ja, krass.
Genau, seit 11 oder 12. Ich kann es ja nicht sagen. Ne, seit 11 tatsächlich.
Ja. Okay.
Seit 11. Letztes Jahr habe ich eine Flasche Sekt geschenkt bekommen.
So.
So nämlich, wie das ist in einem Konzert.
Ja, Wahnsinn. Du bist dann auch relativ zügig zum Director Marketing geworden, habe ich gesehen. Ich glaube sogar ein Jahr, nachdem du da angefangen hast. Das heißt, dein Aufgabenfeld hat sich dann nochmal verändert.
Voll. Aber das, das sind natürlich so Wege. Im Nachhinein sieht es alles irgendwie super schlüssig aus, wie bei dir ja auch ankam, voll geil. Und dann bist du zu Kick Management und so.
Ja.
Und dazwischen lagen halt wirklich Jahre der Orientierungslosigkeit und des Ackerns einfach wirklich,
ja,
irgendwie einen Zugang zu finden. Und von daher war ich immer ein Verfechter und bin es auch eigentlich, wenn man irgendwie reinhaut, kommen die Dinge irgendwann auf einen zu. So, und sich eher quasi an seinen Inhalten und an seiner Arbeit zu orientieren und an dem Impact, den man vielleicht hat oder was man halt für eine Spur hinterlässt im Zweifel, als daran irgendwie, was steht auf meiner Visitenkarte.
Ja.
So, das, wenn man in so einer Konzernumgebung ist, fängt man aber an, sich daran zu orientieren. So, was,
ja,
sind denn so meine,
ja,
Peers?
Ja.
Ne? So, in anderen Labels. Was machen die eigentlich? Und wie heißen die? So, und warum ist es so? Und was ist damit verbunden? Ich möchte gerne einen Firmenwagen haben. So, also irgendwann fängt man an, so zu denken, einfach weil es die Währung ist. Ne? Auch wenn man da gar nicht so ultimativ herkommt oder das immer schon gedacht hat, dass es so sein muss. Irgendwann merkt man, das ist halt die Währung. Und man möchte gerne in der anerkannten Währung des Hauses auch bezahlt werden. Und mit dem Marketing-Ding war das halt so. Ich war dann der erfahrenste Produktmanager dort. Als ich angefangen habe, gab es noch einen anderen, der quasi so erfahren war wie ich. Sascha, der ist dann aber zu Universal gewechselt, als die eine Konkurrenzfirma, sage ich mal, gegründet haben. Dort ging auch der Geschäftsführer hin von uns oder Managing Director, wie man will, Volker. Die sind dann und haben noch einen dritten mitgenommen und haben dann Virgin gegründet oder neu gegründet, wie auch immer. Und dann war so klar irgendwie, das muss halt irgendwo hinlaufen. Und die jungen Leute oder jüngeren Marketingkolleginnen standen eh bei mir und haben mich gefragt, so, wie soll ich das machen oder hast du da einen Tipp? Und dann hat sich das so ein bisschen aus sich heraus geformt.
Ja.
Und damit kam dann halt immer ein bisschen mehr Verantwortung dazu, so für Leute und für Prozesse und für auch Politik in so einer Firma. So, das, was alles dann so dazukommt und einen so ein bisschen davon abhält, quasi am Produkt zu arbeiten.
Ja.
Ich hatte allerdings auch irgendwann den Eindruck, zum hundertsten Mal jetzt irgendwie, ob das Format jetzt von dem Cover genau richtig ist und das nochmal in so Feedback-Schleifen mit Management und Künstlern zu zerreden und dann und so, bis man die Deadline reißt und es war eigentlich irgendwie Wurst gewesen. So, also auf dem Prozess konnte ich dann so flächendeckend zumindest verzichten. Ich habe das immer punktuell auch noch gern gemacht, mach's so immer noch punktuell. Ja.
Okay.
Aber das so als Daily Business fand ich dann irgendwann ein bisschen ermattend auch und da kam das quasi, war das irgendwie, hat sich das total organisch angefühlt, einfach mehr Verantwortung zu übernehmen für den Laden an sich oder für die Prozesse in dem Laden und
ja.
Genau, und so hat sich das ergeben und dann wurde quasi Michi Stockholm, der war damals A&R Director oder was, als ich da ankam, der war halt sehr erfolgreich in dem, was er da gemacht hat und hatte da einen Ruf wie Donnerhall, sag ich mal, im Sony-Konzern zu dem Zeitpunkt und der wurde dann quasi dort auf den Label-Chef-Posten gehoben und ich war dann so eine Art, weiß ich nicht, wie bei Raumschiff Enterprise, der erste Offizier so. Und hab viel geregelt. So.
Ja, okay.
Was aber auch Bock gemacht hat.
Ja. Das heißt aber, so wie du das beschreibst, im Grunde genommen auch die wachsende Verantwortung, wachsende Personal oder auch dein Business-Verantwortung, das war eigentlich so für dich so ein ganz natürlicher Prozess. Das war so ein bisschen Learning by Doing im Prinzip.
Absolut. Also ich habe ja nie irgendwie BWL studiert oder so. Ne? Also das hat sich ganz normal ergeben, sage ich mal. Ich würde auch sagen, ich habe meine Rolle im Grunde eher ein bisschen unter als überschätzt so und hab jetzt nicht direkt immer irgendwie so Bedarf angemeldet, ich muss jetzt hier den nächsten Schritt machen oder so. Irgendwann dann schon, aber dann war es irgendwann so unvermeidbar.
Ja.
So, das ist aber, also das sieht man doch so, jetzt ist mal Zeit. Bis dahin hatte ich auch einfach an den Prozessen Bock, also wirklich Spaß irgendwie auch mit Michi, der nach wie vor ein Spitzentyp ist, mich auch auseinanderzusetzen. Der kam halt voll aus der Rap-Richtung so
ja.
Und unsere Gehirne zusammen haben auch echt ganz gut funktioniert, eine lange Zeit. Und das hatte sich dann irgendwann mal so ein bisschen auseinandergelebt oder die Liebe ist ein bisschen abgekühlt. Der war dann allerdings auch schon 12 Jahre da und hat sich selbstständig gemacht.
Ja, genau.
So, und
ja.
Hat sein eigenes Business aufgemacht mit Partnern und Bekannten und so und Freunden. Total cool. So, alles gut. Und das war so eine Umbruchphase, wo bei uns auch, sag ich mal, im Konzern so ein bisschen das alte Management, was noch so ein bisschen aus so einer Sony-BMG-Bertelsmann-Schule kam, mit einer globalen Idee ausgetauscht worden ist mit eher einem Musikindustrie-Background als Führungskräfte. Ja. Da kam Daniel Lieberberg rein als Präsident für Europa und oder Kontinentaleuropa, ex-UK, wie wir so sagen, und Afrika. Und Patrick Muschatzi-Kareber als CSO für die GSA-Region, Deutschland, Österreich, Schweiz. Den kannte ich schon. Der war vorher bei Universal, aber davor lange bei Apple. Und aus seiner Rolle bei Apple kannte ich ihn schon, weil ich öfter bei ihm saß und ihm Themen gepitcht habe.
Ah, okay, ja, krass.
Und wir hatten da schon eine Verbindung. Und als die beiden kamen, war dann irgendwie relativ schnell klar, die sehen mich auf jeden Fall auch, Patrick insbesondere, sieht auf jeden Fall noch mehr Verantwortung bei mir. Und dann haben Michi und ich ein Jahr das Label zusammengeführt und dann hat Michi sich selbstständig gemacht. So war die Story. Aber auch das kam quasi so.
Ja. Okay. Das ist jetzt schon seit 2018 im Prinzip. Aber du hast eben schon gesagt, so schon eigentlich damals so Richtung, als es zum Director Marketing ging, hast du dann auch schon immer mal wieder gemerkt, so naja, man entfernt sich so ein bisschen von dem Produkt, von den Themen. Was ist denn jetzt heutzutage dann quasi deine Aufgabe? Was beschäftigt dich so?
Also das ist auf jeden Fall sehr vielseitig, sag ich mal. Also es ist so ein bisschen immer in Wellenform, habe ich den Eindruck, dass man so näher an die Musik und ans Produkt rutscht und dann wieder weiter weg, weil man sich auch um andere Sachen kümmern muss und es nicht alles gleichzeitig geht und dann hat man das gelöst, dann kommt man wieder mehr zurück oder so. Oder es gibt auch einfach den Bedarf, inhaltlich zu diskutieren mit Artists oder Artist-Camps auch und Managements und so. Da wir sehr anspruchsvolle Künstler unter Vertrag nehmen, Künstlerinnen und Projekte sind da oft ja auch sehr anspruchsvolle, diskussionsfreudige Umfelder mit dabei und die Auseinandersetzung im Guten wie auch im Komplizierten gehört natürlich dazu. Ich bin am Ende für alles verantwortlich, bis das Label veröffentlicht und unter Vertrag nimmt. Ja. So, das heißt, alle Anbahnungen, alle Dealmacherei, alle Verträge, die geschlossen werden, laufen über meinen Tisch. Jetzt nicht jedes Produkt, wo es dann veröffentlicht wird, ne? Also das wäre nicht zu machen. Aber punktuell halt schon. An manchen Sachen bin ich dann näher dran als an anderen. So zum Beispiel mein erstes Produkt oder eins der ersten Produkte, was ich übernommen habe damals als PM bei 4Music, war Mark Forster.
Ja.
Wir haben mit Au Revoir quasi unser erstes gemeinsames Ding veröffentlicht und sind seither eng verbandelt. So, was jetzt auch schon echt eine lange Zeit ist, war glaube ich 2013.
Ja, Mark direkt. Forster hat alle 2013, seine 2014. Sachen bei 4Music veröffentlicht.
Das ist korrekt.
Das ist aber auch sehr ungewöhnlich, oder?
Das ist also ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlicher ist noch, dass wir mit ihm einen Vertrag gemacht haben, der quasi ihm und uns sichert, dass auch alles, was er noch veröffentlicht wird, über 4Music veröffentlicht werden wird.
Wahnsinn. Okay, krass.
Das ist krass Vertrauen.
Krasses Vertrauensverhältnis.
Ja, voll.
Er hat ja selber auch, glaube ich, mal gesagt, es sei so eine, er sei für immer treu für Musik und dass so eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit wirklich eine Rarität sei in der Musikbranche, vor allem in der heutigen. Ne?
Das ist auch so. Das ist wirklich sehr, sehr vertrauensvoll und ist aber halt auch, also wie eben gesagt, so, will jetzt nicht Marek mit Marianne und Michael unbedingt in einen Topf werfen, aber so die, ich sag mal, Work Ethics so, ne?
Ja.
Also so wirklich am Start sein. Also den, es ist nie passiert, dass ich den wecken musste oder so. Der ist immer da. So, ja. Der hat immer eine Idee, der hat immer irgendwie Drive. Und wenn er mal nicht Drive hat, dann um sich auszuruhen und wieder Anlauf zu nehmen. So. Und das ist halt einfach von der Attitude brutal. So, und damit kann ein so ein Typ wirklich eine ganze Firma anschieben, im Zweifel sogar ein Genre. So, also ja, so erfolgreich, ja, ja, wie er das gemacht hat, ist es halt irre. Ja, so, ne? Und das ist natürlich mit dem dann irgendwie, na, was weiß ich, fingen hier an und haben erste goldene Platte für Au Revoir, glaube ich, im Astra in Berlin übergeben, 1500er Kapazität und dann irgendwann das erste Mal in der damals noch Köln Arena zu stehen, die leer ist, aber nachher ausverkauft sein wird und so von ganz oben auf die Bühne runter zu gucken. Ich denke, das ist alles ein Weg, den wir gemeinsam gegangen sind. Schweißt natürlich auch zusammen. Aber ich finde es auch völlig okay, wenn sich Wege mal trennen. Also ein anderer Künstler, mit dem wir eng oder mit dem ich dann noch eng gearbeitet habe, mit Materia zum Beispiel.
Ja.
Da haben sich die Wege jetzt irgendwann getrennt.
Aber der war auch okay. 13 Jahre bei 4Music.
Der war ganz lange da und gehört halt so ein bisschen zu der DNA gefühlt, ne? Hat auf jeden Fall seine ganzen großen Dinger irgendwie bei uns gehabt und auch so seinen kommerziellen Durchbruch natürlich irgendwie.
Ja.
Zu dem Durchbruchzeitpunkt war tatsächlich Sascha damals der Produktmanager. Ich bin dann da reingekommen, weil quasi diese ganze Umstrukturierung mitten in die Kampagne von dem nächsten Album kam, gefallen ist. Dann bin ich dann so reingesprungen. Aber trotzdem gibt es da natürlich auch wahnsinnig viele so Momente, an die man sich erinnert, die brutal sind. Also super geil, einfach ultra emotionale Sachen. Aber dann ist auch, wenn man das Gefühl hat, okay, Bruder, wenn da irgendwie der Markt dir so viel mehr zahlen will, aus welchen Gründen auch immer, als ich hier in irgendeiner Form verantworten kann, dann ist dir das Ende unserer Reise jetzt gekommen. So. Ich bin dann auch nicht böse, wenn jemand sagt, ey, das sind so und so viel Euro mehr. So. Dann finde ich es auch einen fairen Call irgendwie. Ja. Also da finde ich jetzt nicht irgendwie. Finde ich jetzt nicht schlimm, also ich finde es schlimm oder schade, aber jetzt nicht falsch. So.
Ja.
Sondern ist dann auch der Lauf der Dinge irgendwie.
Ich finde das ganz interessant. Du hast das am Anfang auch schon gesagt, dass du im Grunde genommen oder dass ihr im Grunde genommen eigentlich so jeden Tag aufsteht, um so die Sachen zu sein, zu bearbeiten, die einfach so der heiße Scheiß sind, so die populär sind. Wie schafft man das? Wie schafft man das über so viele Jahre? Das scheint ja dann wirklich auch schon in der Zeit, als du noch nicht da warst. Das scheint sich ja irgendwie durch diese Firma, so wie du sie beschreibst, zu ziehen, dass es da eine gewisse Haltung gibt, aber auch gleichzeitig so eine Erfolgshungrigkeit. Wie schafft man das, jeden Tag aufs Neue dann auch in so ein Team zu bekommen?
Ich glaube, also das ist natürlich auch so von einer so, Obama sagt immer in so Interviews mit so Megatrends, ne? Also, dass die ganze Zeit so Zickzack-Kurven alles macht, aber wenn der Megatrend stimmt, dann ist okay, so. Und das ist, glaube ich, bei so einem Label wie unserem auch so. Im Prinzip ist es, gibt es natürlich auch Phasen, wo es echt schwierig ist. So, dann hast du mal ein brutales Jahr, dann ist natürlich klar, dass jeder, der jetzt gerade ein Monster-Album rausgebracht hat, jetzt nicht 4 Monate später das nochmal macht, so, sondern da halt weitermacht und sein Zeug macht und nur tourt und so weiter. Also Minimum 2-Jahres-Rhythmus und so. Und das sind so rein wirtschaftlich gesehen in so Zahlenkolonnen irgendwie, das nicht super konstant sein kann, weil man von so viel abhängig ist, was man nicht beeinflussen kann im Zweifel. Das ist klar. Ich glaube, so ein bisschen das Mindset war halt immer, dass man das ist, glaube ich, ein Wort noch von Michi, popkulturell relevante Sachen machen möchte. Ein anderes Wort vom Volker, der vor ihm der Chef war, war, wir wollen Kommerz mit Würde machen. Finde ich auch immer geil. wir versuchen schon, die Sachen zu machen, die die Leute interessieren, versuchen aber auch jetzt nicht, jedem hinterherzulaufen. Wir haben jedem Trend hinterherzulaufen. Sind aber da auch nicht so eingeengt in unserer Strategie, dass wir sagen, wir wollen nur das und das und eine Abweichung von einer Latenz von 5%, so, sondern als irgendwie der Gerald, der A&A zu dem Zeitpunkt mit Domiziana ankam, mit ohne Benzin, dachten wir so, Alter, was ist das denn? Wie geil ist das denn?
Ja.
Und dann haben wir sie kennengelernt und dachten so, okay, sie ist halt auch brutal. Also Leute irgendwie mit so einem Star-Appeal sind in Deutschland wirklich selten.
Ja.
So, und die Ausstrahlung von ihr, der Sound, irgendwie die ganze Attitude, dachten wir, okay, das müssen wir machen.
Ja.
Also das ist einfach geil. Das ist gerade, das merkt man einfach, das brennt das Ding wie Feuer. So, das müssen wir machen.
Ja.
Und konnten es dann ja auch glücklicherweise machen und die Nummer war ja auch ein sehr großer Hit. Und von daher versuchen wir uns da auch jedes Mal von Neuem irgendwie zu begeistern, begeisterungsfähig zu bleiben, nicht zu engstirnig den Markt und die Talente zu beobachten und zu gucken, was dann auch zu uns passt. Also es gibt auch viele Sachen, die wir cool finden, wo wir sagen, das passt nicht zu uns. So, ja. Wir haben zum Beispiel von wirklichem Street-Rap immer die Finger davon gelassen, was dann dazu geführt hat, dass wir so einen Dip hatten, weil als Street-Rap richtig groß war, war Rap bei For Music jetzt auch nicht das maßgebende Genre.
Ja.
Das hatten wir dann so, Fluch und Segen, sag ich mal, eine sehr gute Pop-Phase. So mit Marek und mit Lea und Joris und noch ein paar anderen, die ja alle dann auch durchgebrochen sind und sehr, sehr große Erfolge hatten. Dadurch haben wir so ein bisschen aber, haben uns so quasi am weitestmöglichen von der DNA entfernt auf eine Pop-Seite, weil wir wollen eigentlich beides sein. Okay. Ne? So Pop-infizierte Rap-Musik oder andersrum.
Okay, ja.
So.
Verstehe.
Aber so crystal clear Rap-Rap oder Pop-Pop, das ist eigentlich nicht so unser Ding. Und von daher war das, glaube ich, dann mal so eine Phase, wo wir einen leichten Pop-Überhang hatten.
Okay.
Aber der Erfolg gab uns zu der Zeit recht, von daher haben wir es auch nicht gestoppt. Im Gegenteil, haben natürlich dann auch versucht, irgendwie da nachzulegen und Dinge zu machen. Das geht dann natürlich auch nicht alles auf. Haben dann aber uns auch nochmal quasi umpositioniert und mehr Fokus darauf gelegt, ein bisschen mehr wieder in so Rap-affine Dinge auch unter Vertrag zu nehmen.
Was waren denn so die kommerziell erfolgreichsten Sachen der letzten, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahre?
Das war vermutlich Apache 207, Apache 207 und Apache 207.
So. Wahnsinn, ne?
Ja, das ist das Phänomen einfach. Haben wir unter Vertrag genommen mit unserem Joint Venture Partner Lukas Teuchner und seiner Company Two Sides, mit der wir quasi 50-50 eine Firma haben. Und Künstler unter Vertrag nehmen und da wurde Apache gesigned. Und mittlerweile ist er direkt bei Sony oder uns gesigned. Aber Lukas ist da auch noch mit seiner Expertise an Bord. Aber das ist natürlich unfassbar, was da passiert. So als Reezy ist auch ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Ding. Das wächst und gedeiht. Das war auch zuerst bei Two Sides und hat quasi den gleichen Weg genommen wie Apache. Kommt aber mehr aus dem Genre Rap, weil Reezy einfach auch Producer ist und Schreiber und sich da quasi selbst wirklich erfunden hat und weniger ein Pop-Act ist als ein Artist, sag ich mal, im weitesten Sinne oder ein Kreativer. Und darüber sich so eine Musikstar-Rapper-Personality auch gefunden hat. Und das ist so substanziell und so stark, dass es einfach natürlich immer größer wird.
Ja.
Und das ist jetzt halt auf wirklich relevantem Level mittlerweile.
Was ganz interessant, weil du das sagtest, es gibt ja auch mehrere Joint Ventures, die ihr gemacht habt, eben auch mit Reezy. Das ist, glaube ich, eine Handvoll oder sogar zwei Handvoll mittlerweile.
Drei Handvoll würde ich, da müsstest du mir jetzt helfen, aber wir haben sowas.
Beschreib doch mal kurz, wie funktioniert das denn so in der Praxis? Also warum braucht man so ein Joint Venture?
Ich sage mal so, wir sind schon sehr selbstbewusste Plattenfirma.
Ja.
Ne? Und wir trauen das schon super viel zu. So. Aber je nischiger Genres werden, aus denen Acts durchbrechen, die kann man als eine Firma mit 2, 3, 4 A&R-Menschen, da kann man nicht das ganze Land scannen. Und so hat sich das damals auch mit Lukas ergeben, der ganz klar aus einer Rap-Welt kam. Lustigerweise wächst der jetzt immer mehr in so eine Pop-Welt rein. Und, ne, so, aber das war so ganz klar sein Turf so. Da kannte der sich sehr gut aus und da hatten wir so einen Ticken irgendwie Terrain verloren. So und haben dann gedacht, es wäre vielleicht klug, das zu machen. Da kommen verschiedene Entwicklungen aber zusammen. Das ist so eine Entwicklung, wo halt der Wert leider, aber wir leiden nicht unter Realitätsverlust. Also im ganzen digitalisierten Universum, in dem wir unterwegs sind, ist natürlich, was total geil ist auf der einen Seite, natürlich, dass man irgendwie quasi keine Plattenfirma mehr braucht. So. sage ich jetzt mal in einem Podcast, aber zitiere mich bitte nicht.
Klar, ja.
Aber ich glaube, für gewisse Evolutionsstufen, wenn wirklich nicht der Zufall des Jahrhunderts eintritt, so, dann braucht man schon Partner. So, und dann ist auch eine Plattenfirma ein geiler Partner und im Zweifel auch der Beste, den du haben kannst. So. Aber als Folge dessen, dass im Prinzip jeder auch das Gefühl hat und es zwei, dreimal auch geklappt hat, dass jemand halt, der irgendwie Instagram bedienen konnte und rappen konnte, damit irgendwie durchgebrochen ist, hat sich natürlich und mit, weiß ich, natürlich physischer Vertrieb, ist immer irrelevanter geworden über die Jahre, was ja immer so eine heilige Kuh war von der Major-Industrie, so wir haben die ganzen A6-Fahrer, die die CDs zum Mediamarkt fahren und so. So weit, da das immer weiter abgeschmolzen ist, so hat natürlich ein Teil der Identität und der Bedeutung von Labels verloren. So, das ist klar. Das Herz dessen ist aber eigentlich immer schon A&R und Marketing gewesen. So, dazu kam über die Jahre immer mehr quasi das digitale Social Media Content, da Strategien haben, was ist der richtige Kanal für welchen Artist, wer, wo sitzt welche Zielgruppe, wie sprechen wir die am besten an und so. Das kannst du trial and error mäßig machen und du machst vielleicht genau für deine Zielgruppe und so weiter. Das kann schon alles funktionieren. Wenn man das skalieren will, ist schon gut, jemanden wie uns zu haben. So. Aber es heißt nicht, dass man uns zwingend braucht, um Erfolg zu haben. Also so bescheuert sind wir auch nicht. Und in einer Phase, wo diese Mentalität sich immer weiter durchgesetzt hat und immer mehr Leute Vertriebsdeals machen wollten, die für uns halt ein bisschen schwierig sind, weil wir einfach aus der Logik eines Vertriebsdeals raus, ich will jetzt nicht zu sehr vielleicht, musst du Stopp sagen, wenn es zu nerdig wird sozusagen, aus der Logik eines Vertriebsdeals raus, der quasi dem Artist die Verantwortung gibt, die Musik zu vermarkten und uns die Verantwortung, die Musik zu vertreiben, sprich fehlerfrei zu den Plattformen zu bringen und dort auch zu pitchen, dass die wissen, dass es kommt und so weiter. Das ist aber ein technischer Job eigentlich und ein Promotion-Job, wenn man so will, einfach durch die Ansprache der Leute bei den DSPs. Dafür kriegen wir natürlich viel weniger. Damit kann ich aber auch die Leute gar nicht beschäftigen, die hier sitzen, weil die wollen Produkt managen. So, die wollen A&R und in einem Vertriebsdeal, in der Logik eines Vertriebsdeals, ist es nicht unser Job.
Ja.
So, weil aber hier nur Leute sitzen, die halt übermotiviert sind, machen die das trotzdem.
Ja.
Und das ist so eine Phase gewesen, wo wir halt angefangen haben, solche Deals zu machen, um halt Deals zu machen. Der Markt gab nichts anderes her zu dem Zeitpunkt. Wir haben aber wie ein Label gearbeitet. Da konnte man, musste man sich halt irgendwann wirklich irgendwie selbst schütteln. So das ist, wir sind quasi, das ist kein guter Weg. Und für uns war dann eine Alternative, zum einen natürlich auch weiter Bandübernahmeverträge zu machen, ganz vereinzelt sogar auch Künstlerverträge zu machen, bei Leuten, die halt Bock hatten darauf, viel Hilfe zu bekommen, so, oder auch viel Expertise von uns abzuziehen und das alles in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist natürlich das, was wir eigentlich am liebsten machen, so, wofür wir antreten, aber irgendwann dachten wir, dann hat sich vielleicht jetzt in dieser Phase der Industrieentwicklung auch die Rolle von so einer Firma wie unseren dahingehend verändert, dass wir mehr so ein Hub werden.
Ja.
Also wir enablen Leute, Dinge zu tun. Und vor geraumer Zeit hast du mal gefragt, irgendwie, was dann so zum Job gehört oder was so die Bereiche sind. Halt Musik natürlich und Talente dort zu finden und zu entwickeln, aber auch Talente, die diese Jobs machen, zu finden und zu entwickeln, ist halt dann für meinen Job jetzt persönlich quasi genauso wichtig oder noch wichtiger.
Ja.
So. Weil es ist ja, was wir hier machen, ist ja nur so gut wie die Leute, die hier sitzen und es dann täglich tun.
Ja.
So. Und da Leute zu finden, die halt alles, was wir besprochen haben, zum Thema Label-Identität oder was wir machen wollen, was für Musik wir unter Vertrag nehmen wollen, was für Art von Künstler wir supporten wollen, die das halt auch checken und da Bock drauf haben, genau darauf.
Ja.
So, und die muss man finden. Und im Zweifel sind die aber auch noch nicht fertig, so genauso wie man sie jetzt braucht. So, dann muss man die halt vielleicht an einem frühen Zeitpunkt auch finden und gemeinsam dahin entwickeln, dass sie halt mehr schultern können, so. und im Zweifel irgendwann den Laden führen oder was weiß ich so, ne? Also das ist ja auch ein Prozess und das ist im Prinzip, finde ich, ein vergleichbarer Prozess wie auf der Künstlerseite.
Ja.
Also es geht beides um Talent, geht beides um ein bisschen Kreativität und Fantasie auch vielleicht an mancher Stelle und um Vertrauen so und ja, und auch von Leuten wie mir oder die ein Team leiten oder so, halt auch das Vertrauen auch loszulassen und halt nicht alles Mikro zu managen, sondern im Zweifel zu sagen, ja gut, das hätte ich anders gemacht, aber
ja.
Ich bin halt auch deutlich älter so und bin auch nicht die Zielgruppe zum Beispiel. Ist ja voll geil, wenn du das so siehst. Ich find's cool. Lass so machen. So. Darüber hat sich meine Rolle natürlich total verändert. So.
Total, ja.
Und finde ich aber einen total wichtigen Punkt. Und
ja.
Das ist sozusagen so Talent wie Lukas zu befähigen, Künstler zu finden und zu sein, die er mit uns im Rücken, so er hat sein Team, so er macht es mit seinen Leuten, aber in total engen Austausch mit mir und meinen Leuten. Und es verschränkt sich so und daraus wird es sehr Gutes.
Ja.
So, und das haben wir dann halt, das hat eine Anlaufphase gebraucht, aber spätestens mit Apache ist dann halt detoniert, sag ich mal.
Ja.
Und sind auch viele, viele gute Sachen nachgekommen. Den vielleicht auch so ein Setup mit so einer Plattenfirma, auch wenn wir For Music sind und uns natürlich für super halten oder auch super sind natürlich und aber natürlich direkt in einem Konzern angeschlossen sind. Ist ja. Quasi nochmal eine Ecke dazwischen. Fühlt sich noch mehr independent an und ist für Leute, die sehr viel Wert sozusagen auf Unabhängigkeit legen, macht es das nochmal einen Ticken leichter bei Leuten, die halt in ihrer Szene super kredibil sind,
ja.
Anzudocken, auch wenn sozusagen die Kohle trotzdem von uns kommt.
Ja, okay.
So, ne? Aber das ist so ein,
ja.
Ist quasi ein Hilfsmittel für uns, quasi so die Tentakel weiter auszustrecken. Und da auch Leute einfach zu enablen, glaubwürdig gute Sachen zu machen und ihnen quasi die Mittel zur Verfügung zu stellen, das mit uns zusammen auf die Straße zu bringen. Und das haben wir jetzt mit verschiedenen Leuten gemacht. Wir haben sowas versucht, auch rapmäßig mit Stickle, dem Produzenten,
ja.
Mit dem wir auch auf der musikalischen Seite eine Historie hatten, mit verschiedenen Sachen, die doch sehr erfolgreich waren. Das haben wir mittlerweile wieder beendet. So, das hat einfach in der Konstellation nicht funktioniert so richtig. Wir haben da zwei Acts, glaube ich, zusammen gesigned. Nikan und Skirt Cobain. Aber er hat auch einfach super viel zu tun mit den Projekten, wo er einfach Produzent ist und hat auch noch ein eigenes Projekt quasi als Producer-Act. So. Und das hat einfach dann jetzt nicht mehr so richtig zusammengepasst. Und dann hat man das in aller Freundschaft quasi den Versuch beendet. So, Vertrag erfüllt, alles cool, wir machen weiter Sachen zusammen, aber halt nicht in der Form. Und ein anderes Genre quasi, wo es halt auch sehr viel um Kredibilität geht und wir dafür, glaube ich, schon großes Verständnis haben, aber vielleicht für die Acts, die ganz jung sind, nicht der natürlichste Ansprechpartner, so im weiten Begriff Indie,
ja.
So. Haben wir uns halt mit Tim Taudorat, dem Produzenten, zusammengetan. Haben da gemeinsam einen ganz, ganz tollen Act gesigned und auch schon auf eine gewisse, zu einer gewissen Relevanz gebracht. Lena und Linus, die sind wirklich ganz, ganz toll. Und es entwickelt sich super und macht großen Spaß. Und Tim ist halt in seinem Bereich eine Koryphäe, so, ne? Und dann macht es doch Bock, sich mit so Leuten auszutauschen. Wir zeigen dem Sachen, die bei uns landen, wo wir sagen, boah, das ist vielleicht nicht 100% unsere Expertise, aber wir finden es irgendwie geil, was hältst du denn davon?
Ja, so, okay. Ja.
Sagt der, ja, finde ich auch spannend, ich mache mal eine Session mit denen. Und dann gehen die zu ihm ins Studio und dann entwickelt sich was oder entwickelt sich nichts, so. Und das sind halt so verschiedene Möglichkeiten, einfach in dem Markt zu agieren, so, die einfach spannend waren und so eine Art Notwehr, sag ich mal, wegen so einer Gesamtmarktentwicklung, fand ich. Irgendwie dann verändert sich unsere Rolle, dann müssen wir halt mehr so ein Hub werden, dann werden wir mehr Enabler und sind weniger Label, so.
Verstehe, ja.
Und was ich aber eben meinte, das verläuft alles so in Wellenbewegungen, sind wir jetzt an einem Punkt, wo diese ganzen Sachen sehr stabil stehen und wir uns mehr wieder darauf fokussieren können und auch wollen, irgendwie Acts direkt bei uns zu sein und zu entwickeln und relevant zu machen.
Okay.
Oder auch schon relevante Acts an uns zu binden und gemeinsam weiterzuentwickeln, so beides gleich gut quasi. Ja. Wir kommen so ein bisschen vom wirklich Newcomer oder wirklich früh im Stadium unter Vertrag nehmen und dann lange begleiten und gemeinsam substanziell und nachhaltig aufbauen. So, das ist schon das, wo wir herkommen. So haben so eine Lea oder ein Joris oder ein Mark Forster funktioniert, kam das aber auch, im Prinzip hat sich Martin auch so entwickelt oder so. Ne?
Ja.
Oder Domiziana kam auch aus dem Off, ist dann halt mit der ersten Nummer direkt durchgebrochen. Aber das geht uns eigentlich schon darum, die Leute auch langfristig zu begleiten, einfach gute Partner zu sein und im Zweifel sich weiterzuentwickeln, die Deals auch weiterzuentwickeln, wenn es nötig ist, sodass beide Seiten immer ein gutes Gefühl haben und Bock haben, zusammen weiter gute Sachen zu machen.
Ja,
so, das ist eigentlich die Marschroute.
Ja, vielleicht kannst du es noch einmal kurz mitnehmen, damit man so den Überblick über die Gewerke bei euch auch nochmal kriegt, weil ich das gerade auch im Hinblick mit den Joint Ventures eigentlich ganz spannend finde. Einmal vielleicht, wie groß ist das Team von 4Music und was genau macht ihr sozusagen? Welche Abteilung gibt es? Also was übernehmt ihr mit 4Music oder was übernimmt dann zum Beispiel Sony?
Das ist auch eine Entwicklung, die, glaube ich, bei unserer Konkurrenz ähnlich, im Grunde ähnlich mal vonstatten gegangen ist, aber bestimmt im Detail zu ganz anderen Ergebnissen geführt hat. Nur bin ich jetzt da nicht so im Detail wie bei uns, dass quasi gewisse Aufgaben zentralisiert wurden.
Ja.
So, um halt sozusagen, zwei Philosophien. Entweder jeder Arbeitsschritt, der für eine Vermarktung von der Musik notwendig ist, der ist in einem Label. Und das Label heißt 4Music. Und deswegen haben wir hier einen Postboten. Was auch immer. Ja. Alles Mögliche. Von bis, von A bis Z, von dem ersten Demo anhören, bis am Ende irgendwie die Supply Chain füttern. So. Das ist nicht mehr so, sondern die Philosophie dahinter ist quasi, dass der nicht zu verachtende Wert, sage ich mal aus Label-Head-Perspektive, der Identifizierung, der Identifikation der Mitarbeitenden mit der Brand des Labels, so, das ist für uns super wichtig. So, und
ja.
Das verändert auch manchmal die Ansprache und so. Ne? Dafür tauschst du dich halt als Digital-Marketing-Manager halt mit einem A&R aus und mit einem Produktmanager. Das ist total gut, um das Projekt zu verstehen, um das es geht. Vielleicht ist es aber für deinen Job als Digital-Marketing-Manager besser, dich mit anderen Digital-Marketing-Managern die ganze Zeit auszutauschen. Und deswegen ist es eine Philosophiefrage. Das kann man, glaube ich, nicht zwingend sagen, was es besser oder schlechter ist, aber der Sinn einer Zentralisierung dieser Einheiten ist halt, die ganzen im besten Sinne, die Nerds sind unter sich, haben einen Know-how-Transfer, der viel effizienter ist und viel, viel intensiver ist, als wenn du eine One-Man-Army in einem Label bist. So. Und dann sind Leute aus diesem Team für uns zuständig. So. Und das ist so ein bisschen, die sind dann dedicated für uns. Die arbeiten dann quasi in der Regel nicht, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel sitzen dann nicht Leute, die quasi alle das ganze Haus betreuen, sondern und alle Labels, die bei Sony Music sind, sondern wir haben da schon immer die gleichen Ansprechpartner. Die tauschen sich aber halt aus mit den Ansprechpartnern aus den anderen Labels, so, um halt quasi die Expertise zu erhöhen, ne? Und quasi aus dem Winkel zu denken. Ich als Label-Mensch, der ich halt bin, hätte gerne quasi jedes Gewerk bei mir sitzen in Form einer Person, die ich ansprechen kann. Aber wir haben da so eine Mischung gefunden. Also es gibt auch Leute, die sich zum Beispiel, oder eine Kollegin, die sich halt ganz intensiv um Content-Strategie für 4Music Artists kümmert. Die kümmert sich auch um andere Acts im Haus, aber schon viel um 4Music Artists, und die sitzt halt ganz oft bei uns.
Ja.
So. Und an wen die dann reportet, also ob die an irgendeinen Head of you name it, reported oder an mich, ist mir völlig egal, solange halt der Impact stimmt, den sie auf unsere Kampagnen hat. Ne? Also das ist ja nur das, worauf es ankommt. Von daher habe ich da kein Ego-Problem, wenn ich weniger Reports habe. Also ich hatte, weiß ich nicht, es ist auf jeden Fall weniger geworden. Jetzt sitzen hier 10 Leute, die machen Marketing und Produktmanagement.
Okay.
Und dann gibt es halt Leute, die zentral sitzen, die mittlerweile auch die letzten, die quasi zentralisiert worden sind. Ist eine super zentrale Aufgabe, die quasi so Label-Management machen, quasi Produktanlage und checken, dass das alles korrekt läuft, so, dass alles rechtzeitig da ist, so, dass es halt keine Fuck-Ups gibt, wenn alle Donnerstags um nachts da sitzen und dann ist der Name falsch geschrieben oder weiß der Teufel so, dass halt all das nicht passiert, ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen wie so ein undankbarer Job an, fancy A&R und sonst was für Leute rumlaufen, so, aber ist für mich so super Backbone. Also ist ganz wichtig. Die saßen jetzt ganz lange auch noch, waren die 4Music-Mitarbeiterinnen und sind aber jetzt Sony-Music-Mitarbeiterinnen, aber sind die gleichen Leute, die den gleichen Job für uns machen. Von da auch da habe ich da oder annähernd den gleichen Job, um genau zu sein. Von daher habe ich da kein Problem inhaltlicher Natur sozusagen. Ja, okay. Aber das ist so ein bisschen die Philosophiefrage. Aber wenn du fragst, wie viele Leute hier sitzen, sind jetzt, glaube ich, aktuell 9, die hier quasi meine Reports sind und die den Kern so ein bisschen darstellen, halt, die nehmen die Musik unter Vertrag und verantworten die Kampagne.
Ja. Jetzt hast du ja eingangs gesagt, bevor es bei dir so richtig losging mit Musikbranche, hast du eigentlich so ganz viel gesucht, du wusstest nicht so richtig, so wo geht die Reise überhaupt hin? Und jetzt hast du ganz viel erzählt und es ging nach einer großartigen Geschichte, nach einer großartigen Erfolgsgeschichte, jetzt auch unabhängig von dir oder gerade mit dir, 4Music. Hast du denn das Gefühl, dass du jetzt auch wirklich angekommen bist?
Jein.
Okay.
Jein. Also ich glaube irgendwie, der Job verändert sich halt immer so, ne? Also wie jetzt dieses quasi die Entwicklung von Produktmanager hier oder Senior Produktmanager, Titel nicht so 100% eigentlich
mit
mein Ding.
Mit dem Firmenwagen.
Genau so, also von Senior Produktmanager über den Firmenwagen zu Vice President von Music, was ja der offizielle Titel ist, so, wenn ich die Logik dieser Titel nicht wirklich verstehe, weil der Präsident 4Music, den gibt's ja nicht.
Ja, das hatte mich auch gefragt. Ja,
also ist irgendeine verquere Logik.
Vielleicht hat Smudo den immer noch.
Ja, vermutlich. Rechtlich. Vermutlich. Oder in Wahrheit Max Herre, der ganz lange auch A&R hier war, und den wir als eine Ironie der Geschichte neu unter Vertrag genommen haben, beziehungsweise ihn und seine Frau, Dordina Lani.
Stimmt, ja. Schließt sich auch wieder ein Kreis, ja.
Aber nee, es bleibt immer spannend, es hat sich immer weiterentwickelt und immer, wenn man gerade dachte, irgendwie wird es jetzt irgendwie, wiederholt sich das zu krass oder so, ist eigentlich immer auch was passiert. Ne? Also die ganze Kiste bleibt schon lebendig und man verändert halt auch seine Rolle oder das, was man macht. So. Also ein bisschen von alleine, ein bisschen durch die Umstände und dann muss man halt irgendwie immer mal oder mache ich dann halt so, dass ich immer mal reflektiere, ob das noch geil ist für mich. Aber vor allen Dingen, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, wenn man so einen Job macht, dann muss man den wirklich leidenschaftlich machen, sonst lässt es besser bleiben. Also das ist deswegen, wo ich eben herkam mit Marianne und Michael. So, wenn du das nicht ernst meinst, was du hier tust, so, dann kannst du das niemandem übermitteln. Und jeder Einzelne, der hier sitzt, muss es leidenschaftlich machen. So. Und wenn ich das nicht gerne mache, wie sollte es sich auf irgendwen übertragen? So, also das ist, finde ich, so super basic. So, und auch wenn man denkt, irgendwie läuft ja alles so, die werden mich schon nicht rausschmeißen, dann sitze ich halt hier noch irgendwie bis zur Rente. So, irgendwann verliert man ja, ist man doch sehr weit von der Zielgruppe entfernt vielleicht und verändert halt einfach die Rolle, managt halt mehr Talente, die Talente managen, als dass man irgendwie jetzt am besten versteht, was gerade für einen 17-Jährigen irgendwie das Ding ist, was ihn am meisten bewegt. So, ne? Von daher entwickelt sich einfach das Rollenverständnis auch weiter und bleibt dann auch eigentlich immer irgendwie lebendig und spannend. So. Ja. Und wenn es irgendwann nicht mehr so ist, glaube ich, dann gehe ich nach Hause und suche mir was anderes. Oder oder entwickle mich irgendwie weiter. So, weil sonst wird es langweilig und uninspirierend. Und ich glaube, dann kann man das nicht machen, was wir hier machen.
Okay, cool. Ey, ganz herzlichen Dank für das, was du hier alles mit uns geteilt hast. Ich fand es super cool. Und finde es auch wirklich sehr inspirierend, wie du ja auch dann ja so dieses Feuer immer noch zeigst und auch sagst, ey, ohne Vollattacke, ohne Vollgas geht es einfach nicht. Egal, ob du Volksmusik oder Rap machst oder halt hinterm Schreibtisch sitzt. Das ist es einfach, ne?
Ja. Ja, bottom line ist, glaube ich, das, worum es geht. Ansonsten ist es ganz schwer, mit dem, was wir hier machen, irgendwie erfolgreich zu sein. Ja. Oder auch nur, dass es auch nur Spaß macht. So,
ja,
ne?
Guter Punkt.
Also
ja.
Es macht, glaube ich, einfach keinen Spaß, wenn man sich das anhört, denkt, boah, schon wieder langweilig. Das ist auch langweilig. Das ist auch langweilig.
Ja.
Video sieht scheiße aus. Text ist schlecht.
Ja.
So.
Ja.
Macht stimmt auch keinen Bock. So, dann was soll das? Dann ja. Gehe ich nach Hause.
So, gutes Stichwort. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und weiter noch viel Feuer. Und mach's gut.
Ja, vielen, vielen Dank.
Sehr ciao.
Gerne. Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Und wie immer gilt es natürlich, ich freue mich, wir freuen uns über Feedback zu den Folgen, zu den Themen, aber auch gerne Themenwünsche oder auch Gästewünsche. Sind herzlich willkommen auf alle unseren Kanälen und ich sag's ja auch immer wieder, ich bin gerne aktiv auf LinkedIn oder schreibt mir direkt. Das hilft mir immer sehr gut weiter, den Redfield Podcast hier weiter zu planen. Ich bedanke mich am Ende bei unseren Partnern Ticketmaster und König und Meier für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut und ciao.